Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ihr hört das Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland Freiburg am Montag, den 28. März 2016. Ihr hört uns auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de oder vielleicht auch an einem anderen Tag auf der Frequenz eines anderen freien Radios eurer Region. Am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung ist Mathieu. In der kommenden Stunde erwarten euch Informationen und kurze musikalische Pausen zum Verdauen der Beiträge, und zwar mit folgenden Themen. Je mehr die Leute gebildet sind, desto weniger wählen sie unsere Partei. Inhaftierte AkademikerInnen in der Türkei. Das erschüttert mein Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat zutiefst. Unterstützerin über rechtswidrige Abschiebung aus Lörrach. UNHCR-Rückzug von Lagern, ein Schlag für diejenigen, die diesen Deal umsetzen wollten. Ein Interview mit Karl Kopp von Pro Asyl zum EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. Und Anschläge von Brüssel, Situation vor Ort und Folgen in Belgien und Frankreich. Wir steigen aber erstmal in diese Sendung mit einem Interview über die deutsche Beteiligung am Krieg in Syrien und Irak ein. Deutsches Militär versorgt die Türkei mit Luftaufnahmen aus Syrien und Irak, die sie angeblich nicht für den Krieg gegen die Kurden gebraucht. Nach den Anschlägen von Paris im vergangenen November hatte die Bundesregierung beschlossen, den von Frankreich ausgerufenen Krieg gegen den Islamischen Staat mit Aufklärungsflugzeugen zu unterstützen. Der außenpolitische Sprecher der Partei Die Linke im Bundestag, Jan van Aken, erklärt im Gespräch mit Radio Dreieckland, wie die von deutschen Tornados gewonnenen Aufnahmen über Syrien und dem Irak an 19 Staaten weitergegeben werden, darunter auch an die Türkei. Dass das türkische Militär die Aufnahmen nur für die Bekämpfung des Islamischen Staates und nicht gegen den Hauptgegner der türkischen Politik verwendet, glaubt nur, wer es glauben will. Da hilft auch kein schriftlicher Vermerk, dass die Fotos doch bitteschön nur gegen den IS verwendet werden sollen. Kollege Jan fragte Jan van Aken zunächst, was das deutsche Militär eigentlich in der Konfliktregion genau macht.
Das sind eigentlich drei Teile dieses Bundeswehreinsatzes. Zum Teil ist es ein Kriegsschiff, das einen französischen Flugzeugträger beschützen soll. Aber das Zentrale sind die Aufklärungstornados, die in der Türkei stationiert sind und ständig über Syrien, Irak fliegen, Aufklärungsflüge machen, fotografieren das Gelände und damit die anderen Länder, die dort auch bombardieren, unterstützen, indem sie ihnen sozusagen Koordinaten von möglichen Zielen weitergeben.
Wer genau bekommt diese Koordinaten?
Diese Bilder bekommen alle, die in der sogenannten Anti-IS-Koalition da sind. Das sind natürlich neben den Amerikanern andere NATO-Staaten, auch den arabischen Staaten, die dort mitbomben, ist es auch die Türkei.
Bei der Türkei gibt es ja das Problem, dass sie offiziell gegen den IS kämpft, dann nicht so furchtbar viel tut, aber mit sehr viel Vehemenz einerseits vermutete PKK-Stellungen im Nordirak bombardiert, auch mal mit 100 Flugzeugen, und andererseits das Gebiet der Kurden, denen in Syrien selber mit Haubitzen und gelegentlich auch Raketen angreift. Könnten die Daten vielleicht auch da verwendet werden?
Da liegt genau das Problem, deswegen hatten wir nachgefragt, denn ich erinnere mich noch im Dezember, als das Hals über Kopf entschieden wurde im Bundestag, dieser Einsatz, da gab es sogar von den CDU-Abgeordneten die Frage an die Bundesregierung, sag mal, wie wollt ihr eigentlich verhindern, dass die Türkei das für ganz andere Zwecke einsetzt, zum Beispiel für den Krieg gegen die Kurden? Und daraufhin hat dann von der Leyen, so stand es in den Zeitungen zu lesen, offenbar vor den CDU-Abgeordneten versprochen, es wird jetzt noch eine doppelte Sicherung eingezogen, um zu verhindern, dass diese Daten missbraucht werden, und im Zweifelsfall kriegen die Türken eben keine Bilder von kurdischen Stellungen. Jetzt haben wir nachgefragt und rausbekommen, wirklich die einzige Sicherheit, die die Bundeswehr dort eingezogen hat, ist, dass sie jetzt auf jedes Bild, was dort in dieses Netzwerk der Staaten eingespeist wird, einfach raufschreiben, nur für Anti-IS-Operationen zu verwenden. Punkt. Und sagt dann tatsächlich auch noch in einer Mischung aus Dreistigkeit und Naivität, naja, wir haben doch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der NATO, da können wir uns drauf verlassen. Das heißt, nur weil auf dem Foto draufsteht, ausschließlich gegen IS zu verwenden, gehen sie davon aus, dass die Türkei das nicht missbraucht. Und ich halte das natürlich für völlig naiv und völlig daneben.
Welchen Umfang hat denn das?
Naja, die haben jetzt schon mehrere Dutzend Aufklärungsflüge gemacht und da werden sehr, sehr viele Fotos, wie viel insgesamt, wissen wir nicht, erstellt. Die werden dann direkt nach der Landung erstmal von einem Bundeswehrangehörigen ausgewertet und dann freigegeben für sozusagen das Netzwerk der Staaten, die dort mit agieren. Das ist das Hauptquartier dann in Katar, glaube ich. Und da haben dann alle automatisch über einen Computer Zugriff auf diese Daten. Aber wie viele Hunderte oder Tausende Luftbilder das sind, das wissen wir gar nicht.
Aber es ist jedenfalls aus einer großen Zahl von Flugstunden das Ergebnis.
Ja, da wird ununterbrochen, also nicht ununterbrochen, aber ziemlich regelmäßig und viel geflogen, klar.
Wäre eine andere Sicherheit überhaupt möglich?
Nö, also erstens finde ich den Einsatz auch aus grundsätzlichen Erwägungen falsch, denn wenn wir eines aus Afghanistan gelernt haben und aus 13 Jahren NATO-Krieg da, dass sich eine Organisation wie die Taliban oder wie der sogenannte Islamische Staat militärisch nicht besiegen lassen. Bei den Taliban sagen das alle, inklusive der Bundeswehr und Frau von der Leyen. Aber warum sie glauben, dass der Islamische Staat, der dort in Syrien und Irak ja genauso in der Bevölkerung verankert ist, warum der militärisch bekämpft werden können sollte, ist mir schleierhaft. Wir sagen, wir müssen alles, was diese Terrorgruppe stark macht, das müssen wir bekämpfen. Das ist der Geldfluss, das ist der Zufluss von Waffen und von Kämpfern. Also alles das, was sie im Moment stark macht, das müsste man verhindern. Aber militärische Einsätze bringen nichts. Und das andere ist natürlich, in dieser Gemengelage dort vor Ort, wo man manchmal gar nicht mehr weiß, wer ist eigentlich Freund und wer ist Feind, wo dann plötzlich auch mal die Türken russischen Bomber runterholen, da dann auch noch Fotos für fast alle beteiligten Nationen einzuspeisen, das ist völliger Wahnsinn.
Soweit der außenpolitische Sprecher der Linkspartei im Bundestag, Jan van Aken, im Gespräch mit Kollege Jan.
Ten zeszyt i długopis, a kiedy będę pisał, spójrz mi prosto w oczy, poczuj rytm, który buja głową. Dodam do niego swój głos, byś narodził się na nowo. Szepnę tobie słowo, jedno albo dwa. Nie ma na co czekać i zamulasz, tak więc rusz się brat, idź tam, gdzie nie był nikt inny. Spełnię swe sny, jak nie wyjdzie, to będę winny. Jestem inny, no raczej jak mnie znasz, dobrze wiesz, że pokręcone w główce nieźle mam, lecz kocham to, gdy wyobraźnia działa, a nabicie tworzę sztormu, nosząc się na falach jak smyrk Mondrala. Ciągle gadam tralalala, nie zrozumie tego człowiek, więc niech człowiek trzyma się od tego z dala. Mógłbym użyć wulgaryzmu, niech spierdala. Ups, chyba go użyłem, sorry człowiek naria.
Drei AkademikerInnen wurden in der Türkei inhaftiert, weil sie zusammen mit über 1000 anderen einen Friedensaufruf unterschrieben haben. Mindestens eine der Betroffenen kam in Isolationshaft. Die vom Staatspräsidenten Tayyip Erdogan angestoßene Kampagne gegen sie und andere UnterzeichnerInnen bedient sich auch schriller anti-intellektueller Töne, wie man sie von faschistischen Regimen gewohnt ist. Dies erinnert an die Aussage eines Bildungsministers von Erdogans Partei. Zitat: Je mehr die Leute gebildet sind, desto weniger wählen sie unsere Partei. Zitat Ende. Radio Dreiklang sprach über diese Verhaftungen mit Gürkan Özturan aus Istanbul, der eine der inhaftierten Professorinnen kennt. Kollege Jan fragte ihn zunächst, wer die drei AkademikerInnen waren, die Mitte März in Untersuchungshaft genommen wurden.
Bir tanesi benim de üniversite yıllarımdaki profesörüm, Esra Mungan, psikoloji profesörü.
Eine war auch meine Professorin gewesen, Esra Mungan, Professorin für Psychologie. Die anderen sind Muzaffer Kaya und Kıvanç Ersoy. Zusammen mit diesen drei Akademikern gibt es eine Gruppe von 1128 Akademikern, Akademikerinnen für den Frieden. Im Januar haben sie sich versammelt und eine Deklaration für den Frieden unterschrieben. Danach wurde die Unterstützung für die Erklärung erweitert. Auf der ganzen Welt haben Tausende unterschrieben. Danach wurde gegen diejenigen, die auf der Liste stehen, unter dem Vorwand, es handle sich um die Unterstützung von Terrorismus, Druck ausgeübt. Wegen dieser Repression wurde eine zweite Deklaration vorbereitet mit dem Tenor: Wir gehen keinen Schritt zurück, wenn es um den Frieden geht. Die Verhaftung der drei geschah im Zusammenhang mit der Verlesung dieser zweiten Erklärung. Und alle drei wurden unter dem Vorwurf, sie hätten Terrorpropaganda gemacht, inhaftiert. als wäre in ihre Inhaftierung nicht schon genug Repression, wurde unsere Lehrerin Esra Mungan im Frauengefängnis von Bakırköy in eine Einzelzelle gesperrt und ihr Anwalt berichtet, dass sie von den anderen Häftlingen isoliert wird. Es ist schon absurd genug, dass jemand in Untersuchungshaft kommt, nur weil er eine Erklärung unterschrieben und verlesen hat.
Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie die PKK gepriesen? Warum war diese Erklärung so gefährlich?
Bu bildirinin hükümet açısından tehlikeli görünebilecek kısmı barış adına insanları harekete geçirmesi. Yani yalnızca aslında akademisyenler değil.
Was aus der Sicht der Regierung so gefährlich gewesen sein kann, war, dass Leute für den Frieden in Bewegung gekommen sind. Nicht nur Akademiker, auch Fußballspieler, die für den Frieden schreiben, können solche Repression erfahren. Die türkische Fußballföderation hat eine Strafe gegen einen Fußballspieler verhängt, weil er sich für den Frieden eingesetzt hat. Er wurde für einige Spiele gesperrt. Aber Akademiker, Sportler, Sportlerinnen, Journalistinnen, die irgendeinen Aufruf für die Regierung unterschreiben, werden natürlich nicht bestraft. Was entscheidend ist, ist, dass die Erklärung als Terrorismus gewertet wird. Der Inhalt der Erklärung ist nicht so wichtig. Nach irgendeinem Paragraphen zu sagen, die Erklärung bedeutete Unterstützung für Terrorismus, obwohl nicht offen zur Gewalt aufgerufen wurde, obwohl nicht bewusst aufgewiegelt wurde, ist nicht richtig. Eine Erklärung muss im Rahmen der akademischen Freiheit und der Freiheit, seine Überzeugungen zu erklären, gesehen werden. Selbst wenn Sie nichts von dem, was in der Erklärung geschrieben wurde, unterstützen, muss doch jeder eine Erklärung für die Tausende von geschätzten Akademikerinnen und Akademikern in der Türkei zusammengekommen sind, doch einfach ertragen. Das heißt, wenn Sie auch keinen einzigen Punkt unterstützen, wenn Sie kein Wort akzeptieren, kann die Unterschrift unter diese Erklärung doch keine Straftat sein.
Şimdi Cumhurbaşkanı çok sert de akademisyenlere karşı çıkmış.
Nun hat der Präsident die Akademikerinnen und Akademiker sehr scharf kritisiert. Als eine Art Echo darauf ist der Vizerektor der Sabahattin Saim Universität aufgetreten und hat gesagt, die Akademiker seien die gefährlichste Gruppe. Es sei besser, ohne Ausbildung zu bleiben. Das hat er im Fernsehen gesagt. Kannst du noch etwas dazu sagen, zu diesem Anti-Intellektualismus?
O çok ironik bir durumdu. Yani açıkçası hem bir üniversitenin rektör yardımcısı olup hem aynı zamanda anti-entelektüel görünmek çok tutarsız görünüyordu başlangıçta. Fakat dün itibariyle kendisi istifa ettiğini duyurdu. Yani görevinden ayrıldı şu an. Fakat tabii ki anti-entelektüel yaklaşım Türkiye'de uzun zamandır var. Zaten
Das war ein sehr ironisches Ereignis. Einerseits ist er der Vizerektor einer Universität, andererseits macht er auf einen Anti-Intellektuellen. Das entbehrt ganz der Logik. Aber gestern ist er dann selbst als Vizerektor zurückgetreten. Aber dieses anti-intellektuelle Herangehen gibt es in der Türkei schon länger. Es ist schon schlimm, dass die Universitäten keine Autonomie haben, dass sie an die zentrale Autorität gekoppelt sind. Und das Zentrum mischt sich ständig ein, legt Quoten fest, bestimmt die Lehrpläne. Das ist ein Element, das die akademische Freiheit schwächt und den wissenschaftlichen Fortschritt hemmt. Letzten Freitag hat die Bosporus-Universität eine Erklärung veröffentlicht. In einem Satz ganz am Ende stand, dass das Klima der Gewalt am schnellsten und am sichersten die Freiheit der Diskussion beseitige und dass es ohne Freiheit des Denkens und der Äußerung keine Universität geben könne, dass man so nicht unterrichten, nicht forschen könne, dass so kein wissenschaftlicher Fortschritt möglich sei. Aber wenn wir uns die Bildungspolitik der letzten 15 Jahre ansehen, so ist ihr Ziel nicht der wissenschaftliche Fortschritt, sondern die Steigerung der nationalen Wirtschaftsleistung. Außerdem hat sich vor einigen Jahren ein Bildungsminister in folgender Weise geäußert: Wenn die Bildung zunimmt, fällt der Stimmenanteil unserer Partei. Vielleicht denken Sie ja auch so, dass so wenig wie möglich gebildete Leute leichter zu lenken sind und so das demokratische System in die Enge getrieben wird.
eğitimsiz kalan insanlar yönlendirmeye açık hale geliyorlar ve demokratik sistemin işlemesi sekteye uğruyor.
Kollege Jan interviewte Gürkan Özturan aus Istanbul, der eine der Professorinnen kennt, die aufgrund eines Friedensaufrufs in der Türkei inhaftiert wurden.
Ciebie już to łapie, ciebie już to wnika. To infekcja, która ciebie zgazi za pomocą głośnika. To muzyka, która flaka pozamyka. Jestem zwykły typem łapcy i mi to styka. Statystyka, coraz szersze notowania. Twarz nieznana, głos szlifowany do wyroku wykonywania. Moja mania, od zawsze byłem zły, jestem zły. Czekam sobie w roku jak wygodniały wilk kosząc kły. Kurwiony jak nigdy wcześniej, czekam na ofiary. Właśnie tak jak ty, ani rozpocznę rzeźnię, pomieszam z kwasem twoją grupę krwi. Dając tobie klucz do nieznanych chwil. To nie chill, a bardziej silent, silent hill. Nie musisz tego słuchać za tutem. Jeśli będę chciał, to i tak popnę cię butem. Mój głos jak syrena wyje, w głowie piszczy. Wokół świat się kręci, kruk pośród kliszczy. Daje mi znak, że to ciebie tu brak. Zauważył cię ptak, a więc zginiesz na kra, kra. To nie kara i kara, śmierć każda inna w tych chorych stanach. Pomoc mają słowa wypowiedziane w gniewie. Jak działa to na ciebie? To nie wiem, nie wiem. Nie jestem do końca pewien. Sam od jakiegoś czasu nie poznaję siebie.
Wie Radio Dreiklang berichtete, wurde am 16. März die schwerkranke Frau Kurti aus Lörrach nach Albanien abgeschoben, wo die lebensnotwendige Dialyse nur unzureichend und wichtige Medikamente gar nicht verfügbar sind. Leider kein Einzelfall, nur hatte sich das Regierungspräsidium diesmal zusätzlich einen schweren formalen Fehler geleistet. Ein Härtefallantrag der Frau stand noch zur Entscheidung aus und damit war die Abschiebung rechtswidrig. Regierungspräsidium und Landesinnenministerium räumten gegenüber Radio Dreiklang den Fehler zwar ein, doch Verantwortung gedenken sie nicht dafür zu übernehmen. Zitat: Selbst wenn die Befassung der Härtefallkommission hätte erfolgen können, hätte der Antrag nach Mitteilung des Vorsitzenden keine Aussicht auf Erfolg gehabt, da er den Antrag als offensichtlich unbegründet bewertet hat. Zitat Ende. So die Auskunft des Innenministeriums auf unsere Nachfrage. Kollegin Johanna hat mit einer ehrenamtlichen Unterstützerin gesprochen, die sich stark für Frau Kurti eingesetzt hat. Sie schildert deren Situation, den Ablauf der Abschiebung und ihre Empörung angesichts des Vorgehens der Behörden.
Nach meiner Kenntnis sind die Leute in Albanien, haben sie unter sehr schlechten Bedingungen gelebt. Die Frau ist schwer krank, sie leidet unter totaler terminaler Niereninsuffizienz ist, glaube ich, der Fachausdruck. Das heißt, die Nieren können überhaupt nicht arbeiten. Der Sohn hat streckenweise Altmetall gesammelt, um zum Überleben der Familie beizutragen. Die Mutter hat 70 bis 90 Euro Witwenrente, so alles nach meiner Kenntnis, bekommen. Ja. Und der Sohn ist 2014 nach Deutschland gegangen und im Sommer letzten Jahres ist die Mutter dann auch nach Deutschland gekommen. Die Familie gehört in Albanien der Minderheit der Roma an und sie haben mir auch berichtet, dass es für sie sehr schwer ist, Arbeit zu finden oder fast unmöglich. Und in der Zwischenzeit habe ich auch erfahren, dass auch, was die gesundheitliche Versorgung betrifft, für die Roma nicht so einfach ist.
Wie hat sich die Situation von Frau Kurti und ihrem Sohn in Deutschland, in Lörrach, wo sie gelebt haben, dann verändert?
Die Frau Kurti hat hier in Lörrach eine sehr gute medizinische Behandlung bekommen. Es ist ihr besser gegangen. Sie hat also in Deutschland dreimal wöchentlich 4 Stunden Dialyse bekommen. Das ist in Deutschland so üblich. In Albanien sind das 3x3 Stunden, wenn die Dialysegeräte durchhalten. Und sie hat ja auch alle notwendigen Medikamente bekommen, die sie in Albanien entweder nicht bezahlen konnte oder die gar nicht erhältlich sind. Der Sohn hat einen Deutschkurs besucht, einen Integrationskurs und hat Anfang diesen Jahres eine Lehre begonnen.
Frau Kurti wurde jetzt am 16. März mitten in der Nacht von Polizisten in ihrem Zimmer im Flüchtlingswohnheim aus dem Schlaf gerissen und abgeschoben nach Albanien. Für sie völlig unerwartet und wie zum Beispiel auch der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung heute erklärte, rechtswidrig. Warum war diese Abschiebung rechtswidrig?
Im Falle der Frau Kote hatte der Anwalt ein Gesuch an die Härtefallkommission gestellt, da ihr Asylantrag abgelehnt worden war. Ich habe dann dort angerufen nach der Abschiebung bei der Härtefallkommission und das ist mir bestätigt worden, dass dieser Antrag da noch vorliegt und auch noch nicht bearbeitet worden sei. Es ist mir auch bestätigt worden, dass solange ein solches Gesuch nicht bearbeitet ist, das eine aufschiebende Wirkung, was Abschiebungen betrifft und Ähnliches hat. Wir sind also alle davon ausgegangen, es geht sozusagen seinen guten deutschen behördlichen Gang und solange die Härtefallkommission nicht entschieden hat, ist die Frau Kote hier erstmal sozusagen in Sicherheit noch. Wir haben damit gerechnet, dass irgendwann mal eine Mitteilung kommt, die Härtefallkommission hat so und so entschieden. Punkt. Also niemand hat mit einer Abschiebung gerechnet.
Sie haben ja dann sich auch mit den Behörden in Verbindung gesetzt. Zuständig ist da das Regierungspräsidium Karlsruhe, das die Abschiebungen aus Baden-Württemberg organisiert. Und haben Sie auf den Fehler hingewiesen. Es gab auch Presseanfragen, unter anderem von uns, von Radio Dreieckland. Hat das Regierungspräsidium Ihnen gegenüber oder Frau Kurti oder Ihrem Sohn gegenüber irgendeine Entscheidung bereits bekannt gemacht, wie sie mit dem Fehler umgehen will, wie sie ihn wieder gut machen will?
Nein, aber in dem Zusammenhang würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte mich bereits im Februar auch an den Ministerpräsidenten und an einen Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Lörrach gewandt. Von Seiten des Ministerpräsidiums habe ich zweimal Schreiben bekommen. Ich hatte den Fall geschildert, hatte darum gebeten, dass man das doch nochmal überprüfen möchte und dass man eine menschliche Entscheidung treffen möge, etc., etc. Ich habe vom Ministerpräsidium bzw. danach von verschiedenen Stellen immer bekommen, Ihre Angelegenheit, Ihre Anfrage ist weitergeleitet worden. Zuletzt dann war die Information, ist zuständigkeitshalber an das Regierungspräsidium und die örtliche Ausländerbehörde weitergeleitet worden. Nachdem die Frau Kuti abgeschoben worden ist, habe ich mich nochmal an den Herrn Ministerpräsidenten gewandt, beziehungsweise an seine Mitarbeiterin. Diesmal gab es ja nun ein Aktenzeichen und einen namentlichen Ansprechpartner. Und habe per E-Mail mitgeteilt, dass nun also die Frau abgeschoben worden ist. Aber ich habe auf nichts dergleichen irgendeine Antwort bekommen und auch die Kotis nicht.
Bis heute nicht?
Bis heute nicht.
Das heißt, die baden-württembergischen Behörden haben keinerlei Kontakt mit ihr aufgenommen nach ihrer rechtswidrigen Abschiebung?
Nein.
Es gibt inzwischen eine eidesstattliche Erklärung von Herrn Kurti, also vom Sohn der abgeschobenen Frau Kurti, wo er die Umstände der Abschiebung beschreibt. Denn auch da ist jetzt mal abgesehen von dieser rechtswidrigen Tatsache einiges schiefgelaufen. Was ist denn da passiert?
Er hat mir also erzählt, dass nachts um 2.30 Uhr 6 Polizisten in der Wohnung in dieser Gemeinschaftsunterkunft in Lörrach standen. Und die Frau Kurti, sie müsse jetzt mitkommen. Sie hatte eine halbe Stunde Zeit, ihre Sachen zu packen. Der Sohn hat ihr noch Geld gegeben von seinem Lehrlingsgehalt, weil er ja wusste, seine Mutter wird in Albanien Geld brauchen. Und dann ist man mit ihr losgefahren. Ein bisschen später hat der Sohn die Mutter angerufen, um zu fragen, wo sie ist. Und da hat die Mutter ihm erzählt, sie wäre jetzt auf der Polizei in Lörrach und sie wäre durchsucht worden und man hätte ihr das Geld weggenommen. Und da hat der Sohn drum gebeten, mit den Polizisten zu sprechen und hat dann gefragt, warum man ihr das Geld weggenommen hätte und hat zur Antwort bekommen, das wären die Kosten für Transport. Da hat er nochmal darauf hingewiesen, dass das eigentlich sein Geld sei und dass das für seine Mutter sei. Und hat zur Antwort bekommen, aha, dann bekäme sie es in Freiburg zurück. In Freiburg ist die Frau wieder durchsucht worden, hat nach dem Geld gefragt, da hat sie gesagt bekommen, das bekäme sie in Frankfurt zurück. In Frankfurt ist sie wieder durchsucht worden und als sie dann mit der Ärztin zum Flieger gegangen ist, hat sie nochmal gefragt und da hat die Ärztin ihr gesagt, sie bekäme das Geld in Tirana zurück. Bei sich hatte die Frau Kurti 3 Euro. Unterwegs war sie von 2.30 Uhr nachts bis 18 Uhr, so lange ist sie dann nämlich in Tirana von der Polizei noch festgehalten worden. Und wie viel man sich von 3 Euro zu essen oder zu trinken kaufen kann, das wissen wir alle.
Wie haben Sie Frau Kurti kennengelernt? Wie kam es überhaupt dazu?
Die Familie Kurti hatte sich an die Sozialarbeiter gewandt und da der Sohn schon recht gut Deutsch spricht, hatte er darum gebeten, ob nicht seine Mutter auch Deutsch lernen könnte. Ich war beim Freundeskreis Asyl in Lörrach gewesen und hatte mich da in die Liste derer eingetragen, die bereit sind, ehrenamtlich Deutsch zu unterrichten. Und so sind wir zueinander gekommen und wir haben halt einmal in der Woche freundlich miteinander Deutsch gelernt.
Was macht es mit Ehrenamtlichen, was hat es mit Ihnen gemacht, diese Abschiebung miterleben zu müssen?
Also ich bin tief erschüttert. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil hier der Rechtsweg nicht eingehalten wurde. Also die Kurtis und auch ich, wir waren also der Meinung, okay, es wird entschieden, es wird bearbeitet. Und es geht alles seinen guten deutschen rechtlichen Gang. Und dass man sich hier so verhalten hat, obwohl bekannt war, dass die Frau krank ist, obwohl sich der Landtagsabgeordnete auch verwendet hat, das ist für mich ganz schwer zu verstehen. Und ich finde es auch ein bisschen diskriminierend. Es gibt ein Kursbuch Reisemedizin, in dem wird deutlich gesagt, Arztbrief vom Heimatdialysearzt erstellen lassen, an das Urlaubsdialysezentrum senden, Kopie mitnehmen, Flüssigkeitsbilanzierung, Gewichtskontrollen. Das hat ja bei Frau Kurti alles überhaupt nicht stattgefunden. Und diese Behandlung empfinde ich schon so, als betrachtete man die Frau als Menschen zweiter Klasse. Also wenn wir in Urlaub fahren, dann nehmen wir alle Papiere mit, wenn wir krank sind. Und in dem Fall gilt das alles nicht.
Ist die Sache damit gelaufen?
Wir werden Kontakt halten. Wir werden sehen, wie die Behandlung weitergeht, wie ihre Einkommenssituation sich gestaltet. Wenn Medikamente nötig sind, werden wir sie schicken. Das ist das, was man im Kleinen machen kann. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Ich habe persönlich auch erst aus der Zeitung erfahren, wie die deutschen Behörden sich positionieren. Und die Aussage vom Pressesprecher des Innenministeriums, sie hat mich schwer schockiert. Nämlich selbst wenn die Befassung der Härtefallkommission hätte erfolgen können, hätte der Antrag nach Mitteilung des Vorsitzenden keine Aussicht auf Erfolg gehabt, da er den Antrag als offensichtlich unbegründet bewertet hat. Und im Nachhinein zu sagen, also wenn es zu irgendeiner Entscheidung gekommen wäre, dann wäre sie so gewesen, das erschüttert mein Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat zutiefst.
Soweit die ehrenamtliche Unterstützerin einer Frau, die weder rechtlich vom baden-württembergischen Lörrach nach Albanien abgeschoben wurde. Das Interview führte Johanna.
Spróbuj zabić coś, co nie istnieje, wkładając to siłę i wszelkie nadzieje. Czas strasznie się chwieje, tego nie da się zatrzymać. Jest kilka kawałków z odbicia mego cienia. Nic się nie zmienia, na ogół taki sam. Bo zmiana na lepsze miała być lepszą ze zmian. Patrz co mam, co daję tutaj, że z diabłem utarł. Po czym drzwi czterech ścian wyważone z buta. Jestem jak to kurwa mać. Kiedyś dojdę do słów, przez które nie będziesz mógł spać. Co dopiero wstać i ustać w miejscu, chłopie. Rozpędzam się, coraz dalej gnę. Biało światło, szare mgle. Byś wiedział, że nie stawać mi na drodze. Stawać mi na drodze. Do glorii zalałeś się farbą. Wodze popuściłeś znów za bardzo. Marną ci wróżę próbę wejścia w mitą. Nazwałbym tą próbę próbą samobójczą. Uj do mnie, które teksty, niektóre wersy. Lecz nie jesteś pierwszy i nie będziesz lepszy. Tu wiec pętla niby pętlą wkręcających dźwięków, które na jaźni ludzkiej odcisną swe piętno. Będę to wkrętą, co pozwala ujrzeć piękno. Wiem to, że wewnątrz gdzieś zwalnie już to tętno. Wiem to, bo jestem już tuż, tu w środku. Rozwalam swój tuż schodek po schodku. Jak drapieżny owad rozpostarły swoją nić. Jak niedopałek cierpliwie będę się tlić. Czekając na moment, by silności się ujawnić. Padłeś w lekki płomień, nie widzę sensu walki.
Prysło przeświadczenie, że ugasisz przeznaczenie. Poszuj złudzenie i oddasz się z tym śmieniem.
Am 18. März haben sich die EU und die Türkei auf eine Vereinbarung in der Frage der irregulär einreisenden MigrantInnen und Flüchtenden geeinigt, wodurch irregulär Eingereiste verstärkt von Griechenland in die Türkei abgeschoben werden sollen. Im Gegenzug soll die EU die gleiche Anzahl an syrischen Flüchtlingen von der Türkei in die EU umsiedeln. Der sogenannte EU-Türkei-Deal wird von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch und Pro Asyl auf das Schärfste kritisiert. Pro Asyl hatte sogar nach dem vorläufigen Deal und kurz vor dem endgültigen Deal ein Rechtsgutachten vorgelegt, wonach das Abkommen gegen internationales und europäisches Recht verstößt. Wenige Tage nach Abschluss dieses Deals hat der Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR seine aktive Zusammenarbeit im Auffanglager auf Lesbos beendet und will sich dort auf die Beobachtung der Menschenrechtslage begrenzen. Radio Dreieckland sprach mit dem Europareferenten von Pro Asyl, Karl Kopp, über den EU-Türkei-Deal, den möglichen rechtlichen Vorgehen dagegen und der jüngsten Entscheidung des UNHCR.
Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen haben angekündigt, dass sie die Arbeit in einem Auffanglager für bzw. gegen MigrantInnen auf der griechischen Insel Lesbos einstellen. Als Grund haben sie angegeben, dass dieser Lager durch das jüngste EU-Türkei-Abkommen zur Zwangsinternierung diene. Was halten Sie von der Entscheidung?
Ja, es ist ganz wichtig, was das UNHCR, und zwar Genf, klargestellt hat. Wir sind nicht Teil des EU-Türkei-Deals. Wir werden nicht teilnehmen an Rückführung und an Inhaftierung. Dieser Satz geht also noch viel weiter. Das UNHCR sagt, wir steigen aus den ganzen operationellen Geschichten in Griechenland bei den Hotspots, die jetzt zu Abschiebungslager werden, aus. Wir werden Monitoring machen, wir werden auch rechtlich beraten, aber sie sind nicht Teil des Prozesses. Das ist ein Schlag auch für diejenigen, die gehofft haben, dass sie diesen Deal mit dem Segen des UNHCR, diesen blutigen Deal, umsetzen können. Jetzt hat UNHCR eine Kante reingehauen. Natürlich kommt die Entscheidung Ärzte ohne Grenzen, die auch sagen, wir sind nicht mehr bereit in Moria, wenn das jetzt ein Haftlager ist, geschlossen ist, zu arbeiten. Da sind jetzt Frauen und Kinder in den Baracken eingesperrt. Da machen wir nicht mit. Das ist wichtig, ein klares Signal, auch Richtung Brüssel, auch nach Berlin, an die Bundeskanzlerin, die so stolz war auf diesen Deal, dass Menschenrechtsorganisationen und UNHCR da nicht mitspielen.
In der Pressemitteilung von Pro Asyl zum endgültigen EU-Türkei-Deal heißt es, dass die EU die Menschenrechte an die Türkei verkauft und das Abkommen sei eine Schande. Dabei wurde der Deal doch so geändert, dass es nun auch eine Garantie auf Asylverfahren gibt für die Menschen, die in Griechenland stranden.
Ja.
Was ist aus Sicht von Pro Asyl denn an diesem Deal falsch?
Wir halten das für einen Frontalangriff auf das Asylrecht. Selbstverständlich musste die Kommission nacharbeiten und die Europäische Kommission kann bei ihren Vorschlägen EU-Recht und internationales Recht nicht völlig versenken, vergessen. Und deshalb musste die Kommission Zugeständnisse machen, aber diese Zugeständnisse sind de facto auch Makulatur. In Griechenland gibt es kein Asylsystem jetzt und das kleine Land ist nicht in der Lage, im Schnellverfahren, rechtsstaatlich, Asylverfahren durchzuführen. Von daher ist es wishful thinking und es ist ganz klar, es gibt momentan 50.000 Menschen, die de facto in Griechenland obdachlos sind, in Zelten untergebracht sind oder auf der Straße. Und es ist völlig absurd, aus Griechenland in dieser Konzeption einmal so eine offene Gefängnisanlage zu machen. Und zum anderen ist es nicht akzeptabel, dass Flüchtlinge im kurzen Prozess zurückgeschickt werden in die Türkei. Und die Türkei, bei aller Wertschätzung für die Flüchtlingsaufnahme, ist kein sicheres Drittland. Und die Türkei ist auch kein sicheres Herkunftsland. Sie wird wahrscheinlich eigene Staatsangehörige in die Flucht treiben angesichts der schweren Menschenrechtsverletzung des türkischen Regimes. Und von daher ist dieser Deal ein Ausverkauf der Menschenrechte und ganz klar delegierter Flüchtlingsschutz an den neuen Flüchtlingskommissar Europas, das ist Erdogan, und das ist natürlich ein fatales Signal in die Welt.
Pro Asyl hatte vergangene Woche, also noch vor dem endgültigen Abschluss der Verhandlungen, ein Rechtsgutachten veröffentlicht, wonach das EU-Türkei-Abkommen rechtswidrig ist. Hat sich mit dem endgültigen Deal etwas an dieser Beurteilung geändert oder gilt das immer noch ganz genauso?
Die Grundaussagen, der Tenor gilt noch, aber ganz klar, in dem Rechtsgutachten von Reinhard Marx, aber auch von anderen Kolleginnen und Kollegen in Europa, wurde klar gesagt, es gibt nicht blindes Abschieben, dass man Menschen wie Stückgut wieder zurückschiebt. Nein, ihr müsst prüfen, die Leute haben ein Anrecht auf ein faires Verfahren. Da musste die Kommission in ihrer Mitteilung Zugeständnisse machen. Aber in der Realität, nochmal, es fehlen auf der anderen Seite momentan 4000 Menschen, die irgendwie die Implementierung dieses Prozesses durchführen sollen. Also Richter, Anhörer, Entscheider, Dolmetscher, Dolmetscherinnen und. Natürlich erwähnt die EU-Kommission auch Polizisten und Militärs. Und umgekehrt ist jetzt unsere Herausforderung, wir als NGOs in Europa, unseren türkischen, auch unseren türkischen Kolleginnen, aber vor allem auch jetzt den griechischen Anwältinnen und Anwälten zu helfen, dass sie in die Lage versetzt werden, für die Interessen, für den Schutz der einzelnen angekommenen Bootsflüchtlinge einzutreten. Momentan sind Menschen aus Syrien auf Chios inhaftiert oder auf Lesbos, auch aus anderen Ländern. Und wir müssen sehen, ja, dass wir diese Zurückweisung in die Türkei verhindern, rechtlich mit einer Strategie, die vielleicht bis zu den höchsten europäischen Gerichten geht, um diesen schmutzigen Deal an der Stelle zu stoppen. Schlimm genug, dass es geschieht, schlimm genug, dass sozusagen Griechenland und Deutschland maßgeblich diesen Deal favorisiert haben, also zwei Staaten, die bis vor kurzem noch zur sogenannten Koalition der Willigen gehörten, die anderen waren ja eh unwillig überhaupt noch jemanden aufzunehmen überwiegend oder haben die Balkanroute geschlossen. Das zeigt, wo wir gerade in Europa stehen. Es ist sehr schlecht um die Menschenrechte und um Flüchtlingsschutz bestellt.
Also wenn ich richtig verstanden habe, erweckt Pro Asyl jetzt auch ganz konkret durch die Hilfe an griechischen Anwältinnen auch bis zum höchsten europäischen Gericht gegen dieses Abkommen vorzugehen?
Ja, ganz klar. Das ist ein Einzelfallintervention. Wir haben ein Projekt in Griechenland, die Stiftung Pro Asyl mit 12 Mitarbeiterinnen und wir werden das jetzt aufstocken. Wir haben den Rechtshilfeetat aufgestockt. Das machen auch andere Organisationen in Europa, unsere Partnerorganisationen, um unseren Kolleginnen und Kollegen zu helfen, dass sie diese rechtlichen Schritte einleiten können. Das heißt, an verschiedenen Orten in Griechenland präsent zu sein, Zugang zu den Haftanstalten zu bekommen, das ist nicht einfach, noch nicht geregelt, und dass sie eben auch mit Dolmetschern die Schutzsuchenden anhören können, um ihr Recht durchzusetzen. Das ist momentan unser erstes Ziel. Und das zweite ist natürlich, dass insgesamt in Griechenland die humanitäre Krise an vielen Punkten schon eine Katastrophe ist und dementsprechend wir weiterhin dafür kämpfen, dass es legale Wege aus Griechenland raus gibt. Also die Schutzsuchenden, 50.000 sind gefangen, beispielsweise afghanische Flüchtlinge, die 26% der Ankünfte insgesamt in Griechenland ausmachen. Für die gibt es nicht mal die Vorstellung von Umverteilung nach Europa. Relocation, das Konzept kann man auch kritisieren, aber für die gibt es überhaupt keine legalen Wege, nicht mal auf dem Papier. Und wenn sie kein Geld haben, können sie nicht mal Schlepperdienste, die wiederum die Reisen gefährlicher oder menschenrechtsverletzender machen, nicht mal die Dienste der Schlepper in Anspruch nehmen. Also humanitäre Hilfe vor Ort ist dringend geboten, aber wir brauchen schnelle, legale und bürokratische Wege raus aus Griechenland für diese große Personengruppe, die in Idomeni, in Athen und anderen Orten Griechenlands verzweifelt praktisch um ihre Existenz kämpfen und auch sehr verunsichert sind durch die ganzen Türkei-Deal. Es herrscht Angst und Entsetzen in Griechenland, weil keiner Bescheid weiß, und Flüchtlinge überhaupt keine belastbaren Informationen über ihre Zukunft erhalten.
Um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, erwarten Sie vielleicht, dass die Entscheidung von heute vom UNHCR und Ärzte ohne Grenzen, also zwei Organisationen, die schon einen Ruf haben, gerade UNHCR als UNO-Organisation, denken Sie, dass diese Entscheidung dazu führen könnte, dass die EU ihre Position noch einmal überdenkt?
UNHCR, der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, ist sozusagen die Hüterin der Flüchtlingskonvention. Und die EU versucht natürlich unbedingt, UNHCR in diesen Deal einzubinden. Und wenn dieser Baustein wegfällt, dann hat die andere Seite ein zusätzliches Legitimationsproblem. Abgesehen davon, dass dieser Deal aktuell eine Katastrophe produziert, weil nämlich nichts vorbereitet ist. Es gibt keine Struktur in Griechenland, keine Asylstruktur, keine Aufnahmestruktur. Und wie gesagt, der Deal ist ein Ausverkauf des Asylrechts, der Menschenrechte in Richtung Türkei. Der Preis war von Anfang an, ihr schweigt zu unseren Menschenrechtsverletzungen. Ihr seid sehr still bei der Pressefreiheit oder wie wir mit den Kurdinnen und Kurden umgehen. Ja, und dafür gibt es diesen Deal. Es gibt ein bisschen Geld für Türkei mehr, ja, um die Verhältnisse dort zu verbessern. Aber in erster Linie ist es ein reiner Outsourcing-Deal. Es hat nie was mit einer europäischen Lösung zu tun gehabt, sondern man wollte eine türkische Lösung, die heißt eigentlich, ich will möglichst viele Flüchtlinge weg haben. Und wenn UNHCR an diesem Deal nicht teilnimmt, dann hat die andere Seite auch bei der Umsetzung selbstverständlich ein Problem. Aber es wird sie nicht davon abhalten, weiter diesen falschen Weg der Auslagerung, der Abwehr zu beschreiten.
Soweit Karl Kopp, Europareferent bei Pro Asyl.
To co czuję, w tekstach opisuję. Już ciebie nie ma, więc siedzę i rymuję. Rymy proste, tak jak proste są słowa, skomplikowane jak zachowania ludzkie. No zobacz, usiądź ci, posłuchaj tego, co zrobiłaś mi. W sumie to dziękuję ci, otworzyłaś drzwi mi. Teraz nie ma przebacz, moja jest ta gra. Zobaczymy, wchodź na planszę i wybieraj. Raz, dwa, trzy. Damy tutaj wiele, jak wiele dasz ty. Przegrasz, to odpadniesz, takie zasady. W co my gramy? Pytasz się mnie, to proste. To te uczucia, które ranią cię w nocy i we dnie. Próbujesz uwolnić się, to jest jak uzależnienie. Ale nie martw tym się, nie martw się. Razem damy radę, dlatego chodź ze mną. Przejmujemy piekło, łza spływa po policzku. Jest ciężko, czasu wciąż ubywa. My dalej tacy sami, lecz już zbroi ubrani i zamaskowani powoli do celu, bo nie znamy granic. Gramy za nic, za nic, za nic, za nic. Kochasz miłość czy nienawiść? Postaw na jedną kartę tą bez granic, bo granic w sumie już nie ma. Przekroczyłeś pewną barierę, zacząłeś od zera. Ból, lament i płacz idą z tobą w parze. Nie myślałeś o nich tak, więc usłysz je w obrazie słów, które dają ci cząstkę tego świata mego niedoskonałego.
Sure.
Über 30 Tote und rund 300 Verletzte haben am vergangenen Dienstag die Anschläge am Brüsseler Flughafen und in der Brüsseler U-Bahn gefordert. Der sogenannte Islamische Staat bekannte sich zu den Taten, die wenige Tage nach der Verhaftung des letzten mutmaßlichen Attentäters von November in Paris, Salah Abdeslam, erfolgten. Über diese Anschläge und ihre politischen Folgen in Belgien und Frankreich sprachen wir mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernhard Schmidt. Wir fragten ihn zunächst nach der Lage in Brüssel einen Tag nach den Anschlägen.
Die Alarmstufe ist auf das höchste Niveau umgeschaltet worden. Sie war auf Stufe 3 von 4 nach den Pariser Anschlägen vom 13. November und ist jetzt auf Stufe 4 von 4 hochgeschaltet worden. Es sind ja auch noch 3 Tatverdächtige in Freiheit, nach denen gefahndet wird und die Behörden jetzt zu identifizieren versuchen. Das Ganze fing ja vor einer Woche an, am Dienstag vergangener Woche mit einer Hausdurchsuchung im Stadtteil Forest von Brüssel, wo sie versuchten zuzugreifen auf das letzte, das 10. noch in Freiheit befindliche bzw. noch am Leben befindliche Mitglied der Terrorkommandos, die in Paris zuschlugen, Salah Abdeslam, der sich eigentlich in die Luft sprengen sollte, laut Planungen im Stade de France, im Nationalfußballstadion, der aber dann aus noch nicht geklärten Gründen einen Rückzieher gemacht hat und sich nicht in die Luft gesprengt hat. Also in das Stadion kamen die Attentäter nicht hinein, aber die anderen haben sich davor in die Luft gesprengt und er hat eben darauf verzichtet, sich in die Luft gehen zu lassen. Seine Fingerabdrücke wurden in dieser Wohnung gefunden und auch Detonatoren für Sprengsätze. Und das hat dann die Fahnder auf die Spur gebracht und zu einer zweiten Wohnung geführt, die am vergangenen Freitag durchsucht wurde. Es sollte eigentlich am Samstag stattfinden, aber da manche bürgerlichen Medien mit ihrer Sensationsgier sozusagen das vorab ausplauderten, mussten die Fahnder nach den Attentätern einen Tag früher zugreifen, um noch den Überraschungseffekt auf ihre Seite zu haben und taten dies am Freitagabend. Dabei kam es zu einer Schießerei und Salah Abdeslam wurde festgenommen und die Attentate von gestern, Dienstag, sind sicherlich eine Reaktion des dschihadistischen Milieus auf diese jüngst erfolgten Festnahmen. Also von den Festnahmen erhoffen die französischen Fahnder sich natürlich auch Aufschlüsse und Rückschlüsse auf die Pariser Attentate, zumal ja jetzt eines, das letzte überlebende Mitglied der Terrorkommandos in belgischer Untersuchungshaft sitzt. Abdeslam kooperiert auch mit der belgischen Justiz, verweigert aber bisher seine Auslieferung nach Frankreich. Und wenn er der eben nicht zustimmt, dann muss ein Gericht darüber verhandeln und das wird in den kommenden 3 Monaten erfolgen.
Es wurde in den Medien teilweise die Rede davon, dass es jetzt ein Blindanschlag gewesen sein vom Islamischen Staat. Fakt ist auch, dass es den größten Flughafen, also den internationalen Flughafen Belgiens getroffen hat und gleichzeitig eine U-Bahn-Station, die wirklich direkt bei den europäischen Institutionen steht. Kann man da irgendwie ein Ziel des Islamischen Staats sehen, zum Beispiel die europäische Elite, auf sie zu zielen, gerade im morgendlichen Berufsverkehr?
Also vielleicht nicht die Personen, weil die wahrscheinlich nicht alle mit der Metro anreisen, aber sicherlich die Symbole, die Orte, ja. Also blinde Anschläge sind ja die der Dschihadisten in der Regel, insofern als sie nicht auf bestimmte Personen abzielen wegen ihrer Rolle, also zum Beispiel auf Generäle, Minister, Arbeitgeber, Präsidenten, sondern dass sie auf wirklich an Entscheidungsfindung Unbeteiligte abzielen, die dabei getötet werden. Das haben wir ja oft, als die beiden Türme, beziehungsweise es war noch ein dritter in Mitleidenschaft gezogen in New York, angegriffen wurden, waren es überwiegend Zivilangestellte, die getötet wurden, über 3000. In Paris waren es ja auch nicht Einzelpersonen, auf die gezielt wurde, sondern zufällig gewählte Gäste auf den Terrassen von Cafés, in Restaurants oder in dem Konzertsaal. Also insofern sind das blinde Anschläge, aber natürlich zielen die auf symbolische Orte ab. In New York auf sozusagen das Symbol der Wirtschaft, Metropole der USA und jetzt eben tatsächlich, wie du sagst, auf das Headquarter sozusagen der Europäischen Union. Also natürlich sind die Orte nicht willkürlich ausgewählt. Die Menschen, die es trifft, die werden mehr oder minder zufällig Opfer.
Seit der Festnahme von Salah Abdeslam wurde jedenfalls in den französischsprachigen Medien die Frage der Kooperation oder der fehlenden oder schlechten Kooperation zwischen belgischen und französischen Sicherheitsbehörden bei der Terrorabwehr aufgeworfen. Welche Folgen hat jetzt dieser Anschlag auf diese Diskussion?
Also die Kooperation hat sich natürlich verbessert. Das geht eher um das, was im Vorfeld der Attentate vor dem 13. November passierte. Also bei dem Zugriff in der vergangenen Woche waren ja französische und belgische Beamte beteiligt. Das heißt, die haben da durchaus jetzt zusammengearbeitet, die beiden Apparate. Was Belgien vorgeworfen wird, ist, dass das Königreich vor den Anschlägen zum Teil schriftlich vernachlässigt hat, was sich auf seinem Boden in bestimmten Kommunen zusammengebraut hat. Da geht es eben insbesondere um die Brüsseler Gemeinde Molenbeek. Dort war es tatsächlich so, dass man unter anderem von Saudi-Arabien finanzierten salafistischen und zum Teil dschihadistischen Gruppierungen zum Teil das Terrain überlassen hat, nach dem Motto, Hauptsache es herrscht sozialer Frieden im, ich sag mal, im sozialen Ghettoviertel, weil das auch ein sehr ghettoisierter Stadtteil ist, wo man sozusagen alle nordafrikanisch, im Falle Belgiens insbesondere marokkanischstämmigen Menschen eben auf engem Raum konzentriert hat. Und solange die Bärtigen sozusagen dort für Ruhe sorgen und eben es nicht zu spektakulären Unruhen, Riots oder Straßendemonstrationen kommt, sondern solange die unter sich ihren ideologischen Geschäften nachgehen, solange hat man dort gesagt, okay, es herrscht ja Ruhe und die Krise wird verwaltet sozusagen. Und da wird jetzt seit den Anschlägen in Paris gesagt, da hat man sozusagen dem auf fast naive Weise zugeguckt. Also es wird von belgischer Seite auch dagegen argumentiert. Der frühere Bürgermeister von Molenbeek hat relativ aggressiv dagegen argumentiert. Aber das war jedenfalls die Diskussion, ohne da jetzt definitiv Partei ergreifen zu wollen. Aber das ist insofern vorbei, als es natürlich eine Zusammenarbeit jetzt zwischen den Sicherheitsorganen der betreffenden Staaten gibt und die sich auch konkret manifestiert hat beim Zugriff auf den Pariser Attentäter und sein Umfeld.
Jetzt blicken wir nach Frankreich, also diese Anschläge stehen immer in engem Zusammenhang zwischen Belgien und Frankreich, weil die Menschen von einem Land ins andere Anschläge verübt haben oder vorbereitet haben. Gestern hat der Senat in Frankreich eine eigene Version der Verfassungsreform verabschiedet, die auch infolge der Anschläge in die Wege geleitet wurde von der Regierung. Haben sich da auch die gestrigen Anschläge auf diese Debatte und die Verfassungsreform im französischen Parlament ausgewirkt?
Also nicht auf die Senatsabstimmung, die sogar eher im Gegensatz dazu steht, aber auf die Diskussion darum ja. Also zunächst, natürlich gibt es enge Zusammenhänge, zum Beispiel Slah Abdeslam ist auch Doppelstaatsbürger, er hat auch die französische Staatsbürgerschaft, also er wohnte lange in Molenbeek, in diesem Stadtteil in Belgien, wo er ja dann auch Zuflucht suchte und fand und wo er auch ein Umfeld hatte, weil er hätte sich da nicht 4 Monate lang verstecken können ohne ein soziales Umfeld. Das waren jetzt nicht unbedingt Leute, die ideologisch gut hießen, was er sagt, aber die sagten, okay, aber du bist einer von uns. Aber seine Eltern haben jahrzehntelang sogar in Frankreich gelebt. Also die Eltern waren algerischer Herkunft, der Vater hatte noch die französische Staatsbürgerschaft aus der Kolonialzeit, der gehörte zu den Algeriern, die sich dafür entschieden, sie nicht abzulegen mit der Entkolonisierung, Befreiung, Unabhängigkeit Algeriens, sondern sie zu behalten. Und deswegen hat Slah Abdeslam auch die französische Staatsangehörigkeit. Was du benennst, ist was, was gerade auf ihn Anwendung finden könnte, nämlich die Ausbürgerungsdebatte. Wir hatten in diesem Radio schon darüber gesprochen. Die französische Regierung leitete ja ein Vorhaben in die Wege nach den Anschlägen, um in manchen Versionen heißt es verurteilten Terrorstraftätern, in anderen Versionen hört sich das sehr viel vager und allgemeiner an, die französische Staatsbürgerschaft entziehen zu können. Da gibt es tatsächlich 2 Versionen, nämlich die Version der Nationalversammlung, also das parlamentarischen Unterhauses und die Version des Senats, die gestern verabschiedet worden ist. Also der einzelne Artikel war schon in der Vorwoche verabschiedet worden und das gesamte Paket ist gestern nochmal abgestimmt worden mit der veränderten Version zum Thema Ausbürgerung. Es gibt 2 Versionen. Es gibt die Version der Nationalversammlung, die sozialdemokratisch dominiert ist, und es gibt die Version des Senats, der konservativ dominiert ist und der sicherlich, um ein bisschen die Vorhaben der sozialdemokratischen Regierung zu torpedieren, weil ein Teil der Konservativen es der sozialdemokratischen Regierung nicht gönnen möchte, sozusagen dann diesen Law and Order politischen Erfolg vorweisen zu können. Um das Vorhaben der Regierung zu torpedieren, weicht der Text des Senats tatsächlich in einigen Punkten ab. Und das ist ein Problem, weil wenn sie die Verfassung ändern wollen, dann müssen beide Parlamentskammern einen identischen Text verabschieden. Das heißt, es darf keine Abweichung geben. Aber im Moment gibt es die Abweichung, weil tatsächlich der Senat für Änderungen am Text gesorgt hat. Grob, der Text der Nationalversammlung ist allgemeiner gehalten, was die betroffenen Straftätergruppen betrifft. Da ist die Rede von Urhebern von Verbrechen oder Vergehen, das ist schon sehr viel weitläufiger, gegen fundamentale Interessen der Nation. Das könnte also auch zum Beispiel Hochverrat sein. Beim Senat heißt es verurteilte Terrorstraftäter. Das ist restriktiver, obwohl der Senat konservativ ist. Gleichzeitig gibt es Abweichungen beim Thema, wen betrifft das, was die Stellung zur Staatsbürgerschaft betrifft. Beim Senat betrifft es nur Doppelstaatsangehörige. Das ist was Rechte à la Couleur, Konservative und extreme Rechte. Ich erwähne die, weil die Forderung nach Ausbürgerung ursprünglich von der extremen Rechten kommt. Der Front National fordert ja das seit 20 Jahren. Also beim Senat geht es um Doppelstaatsangehörige und um die ging es in der ursprünglichen Debatte. Nun gab es im Regierungslager in der parlamentarischen Welt die Debatte, dass gesagt wurde, aber das ist ja potenziell diskriminatorisch, weil es eben sozusagen keine Urfranzosen, die keine andere Staatsangehörigkeit haben, treffen kann. Die Nationalversammlung hat sich durch die Pirouette rausgewunden, dass sie sagt, okay, wir wenden das auf alle an, also auch auf Franzosen, Französinnen ohne doppelte, ohne andere Staatsangehörigkeit. Nur haben sie gleichzeitig ein Abkommen gegen Statelessness, gegen Staatenlosigkeit ratifiziert, was dafür sorgt, dass es de facto hauptsächlich Doppelstaatsangehörige getroffen hätte. Und der Senat hat aber sozusagen diesen Bezug auf die Nicht-Doppelstaatsangehörigen wieder rausgestrichen und lässt seine Textversion nur für die Doppelstaatsangehörigen gelten. Also im Moment gibt es diese doppelte Version, das hat was mit politischen Differenzen zu tun, aber auch damit, dass ein Teil der Konservativen, wie gesagt, ganz gerne der sozialdemokratischen Regierung Knüppel zwischen die Füße werfen will, damit sie nicht in einem Jahr bei den Wahlen sagen kann, wir haben dieses Vorhaben durchgezogen. Da spielen also parteipolitische Spielchen ebenso eine Rolle wie inhaltliche Differenzen. Also es gibt auch inhaltliche Differenzen, auch im Regierungslager wird gesagt, das geht viel zu weit und Ausbürgerung, das geht gar nicht und entweder Staatenlose erzeugen oder Doppelstaatsangehörige diskriminieren, ist an sich ein Problem und es beugt ja auch keinen Terroranschlag vor. Jetzt nach den Brüsseler Anschlägen kommt natürlich erwartbar die Debatte, dass gesagt wird, zum Beispiel von Jean-Marie Le Guen, das ist der Staatssekretär, der Minister für parlamentarische Angelegenheiten, also für Beziehungen zwischen Exekutive und dem Parlament, zum Beispiel von Bruno Le Roux, das ist der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokratie in der Nationalversammlung im französischen Parlament, im Unterhaus, die sagen eben, ja jetzt nach den neuerlichen Attentaten in Brüssel kann man sich das nicht mehr leisten und jetzt muss endlich sozusagen eine Einigung erfolgen, damit man das Vorhaben noch durchzieht. Also da wird versucht, Druck drauf zu machen.
Nun stehen auch diese Anschläge in einem größeren Kontext. In den letzten Wochen hat es weitere islamistische Anschläge auch außerhalb von Europa gegeben, worüber ja ein bisschen weniger berichtet wurde in den europäischen Medien. Auch in der Elfenbeinküste und in Mali gab es in den letzten Wochen Anschläge bzw. Angriffe.
Ja, in Mali vorgestern, ja.
Ist ein direkter Zusammenhang sichtbar zwischen diesen Anschlägen oder ist es so, verschiedene Gruppen machen das so unabhängig voneinander?
Also in der Elfenbeinküste am Sonntag, den 13. März, im Seebad von Grand Bassam und vorgestern in Mali, das sind andere Gruppen. Das sind Gruppen, die in Westafrika tätig sind. Im Falle der Elfenbeinküste hat sich ja Akim, wie man auf Englisch sagt, oder Akmi, wie man auf Französisch sagt, also der Ableger von Al-Qaida im Land des islamischen Maghreb, wie die Eigenbezeichnung lautet, hat sich also Akmi dazu bekannt. Akmi ist vor allem im Norden von Mali und in der Sahelzone aktiv, aber versucht jetzt eben auszugreifen auf andere Länder Westafrikas, um sozusagen die Front auszuweiten. Sie haben organisatorisch nichts zu tun mit dem Islamischen Staat. Natürlich gibt es gemeinsame ideologische Elemente, beides sind dschihadistische Strömungen. Der Islamische Staat, die Keimzelle, hat sich auch irgendwann mal in der Vergangenheit von Al-Qaida abgespalten. Aber selbst innerhalb von Al-Qaida, also Al-Qaida, was ja ein Netzwerk ist, gibt es ja organisatorisch durchaus lockere Strukturen. Das ist nicht alles zentral gesteuert, sondern es sind zum Teil auch Gruppen, die das als Label benutzen. Die koordinieren sich nicht unbedingt, weil die Kommunikation natürlich zum Teil überwacht wird und weil sie geografisch keine Verbindung zueinander haben. Sozusagen das Verbindende ist tatsächlich hauptsächlich ein ideologisches Element. Der IS nun ist eine Struktur, die stärker zentralisiert ist. Beim IS haben wir es tatsächlich so, dass das Attentat von Istanbul, was ja auf einen Touristenstadtteil abzielte, oder nicht auf einen Touristenstadtteil, aber auf einen stark von Touristen und Touristinnen frequentierten Stadtteil, wo die Istiklal-Chadisi, sozusagen die Istanbuler Champs-Élysées, verläuft, wo im Übrigen sowohl Israelis als auch Iraner verletzt und getötet wurden. Dieses Attentat wurde ja auch vom IS auf seine Fahnen geschrieben. Also der IS hat sich sowohl zum Attentat von Brüssel bekannt, gestern Nachmittag, gestern Abend, als auch zu dem jüngsten Attentat von Istanbul. Also da haben wir tatsächlich eine Zentralstruktur, wo es auch sowas wie eine zentrale Entscheidungsfindung gibt, die allerdings nicht so zentralisiert ist wie an der Spitze von Al-Qaida, sondern umgekehrt, wo die Spitze sagt, der selbsternannte Kalif von des IS hat ja im vergangenen Jahr gesagt, wo immer ihr seid, oh ihr Gläubigen, wenn ihr einen Stein habt, wenn ihr ein Auto habt, wenn ihr ein Messer habt, geht los und schlagt zu. Das heißt, da gibt es eben auch sozusagen diese Aufforderung, bedient euch unserer Organisationsbezeichnung als Label und macht dann euer eigenes Ding. Also insofern würde ich sagen, dass das Gemeinsame ist, stärker auf der ideologischen Ebene zu suchen, als jetzt auf der Ebene einer operativen Steuerung, die so zentral für alles zusammen nicht stattfindet.
Soweit Bernhard Schmidt, Radio Dreieckland, Frankreich-Korrespondent, Mit ihm sprachen wir am Tag nach den Brüsseler Anschlägen von vergangenem Dienstag. Seitdem wurden mehrere Menschen festgenommen, die mutmaßlich an der Vorbereitung bzw. Durchführung der Anschläge beteiligt waren. Die Großdemonstration Marsch gegen die Angst, die am gestrigen Sonntag in Reaktion auf die Anschläge in Brüssel geplant war, wurde von den VeranstalterInnen abgesagt. Die belgischen Behörden hatten die Bevölkerung dazu aufgerufen, nicht an dieser Demonstration teilzunehmen, mit Blick auf die gespannte Sicherheitslage, die andauernden Durchsuchungen und die Strapazierung der Polizeikapazitäten. Das war das Fokus Europa Magazin vom Montag, den 28. März. Die einzelnen Beiträge und die gesamte Sendung könnt ihr unbefristet auf unserer Webseite rdl.de sowie auf der Plattform freie-radios.net nachhören. Die GEMA-freie Musik kam heute von Blaschka aus Polen. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.